eine neue Folge Mrs. Right und heute haben wir zu Gast Jan-Hendrik Döring. Jan-Hendrik Döring ist seit 6 Jahren Richter am Landgericht und prüft zudem im Examen. Seit letztem Jahr ist er Vorsitzender der Prüfungskommission und ihr könnt gespannt sein, was er euch alles zu berichten hat. Hallo liebe Saskia.
Hallo liebe Martine und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Saskia hatte es bereits im Intro angekündigt. Wir haben heute einen Gast und zwar den Jan-Hendrik Döring. Jan, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Jan, die Saskia hatte ja schon ein paar Worte zu dir gesagt. Könntest du dich bitte unseren Zuhörerinnen hier nochmal vorstellen?
Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Jan-Hendrik Döring, bin 42 Jahre alt. Und bin Richter am Landgericht Braunschweig und da in verschiedenen Strafkammern tätig. Ich war nach dem zweiten Staatsexamen erstmal 6 Jahre als Anwalt tätig, überwiegend im Bereich der Strafverteidigung. Habe mich dann entschieden, den Schritt in die Justiz zu wagen, den ich auch nie bereut habe seitdem. Und ja, habe dann Stationen durchlaufen bei der Staatsanwaltschaft, am Amtsgericht und am Landgericht. Bin am Landgericht geblieben letztlich. Ich habe in meiner Anwaltszeit schon angefangen, als Prüfer tätig zu werden, eigentlich nur in der mündlichen Prüfung. Habe auch mal zwischendurch mal Klausuren korrigiert, aber das macht nicht so viel Spaß. Und ja, bin jetzt seit etwas über 10 Jahren als Prüfer im zweiten Staatsexamen tätig in der mündlichen Prüfung. Und genau, seit mein Computer hat gebingt, aber ich glaube, alles gut. Und, ja, letztes Jahr dann eben auch zum Prüfungskommissionsvorsitzenden ernannt worden.
Mir fällt direkt als
herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Genau, mir fällt direkt als erstes ein, wenn du sagst, du prüfst 10 Jahre. Würdest du dich selbst als einen netten Prüfer einschätzen?
Ich denke schon, ja. Also ich gucke ja auch immer regelmäßig so in die Protokolle. Ich finde das immer ganz spannend, was die Kandidatinnen und Kandidaten hinterher dann so schreiben. Manchmal fragt man sich, ob es die gleiche Prüfung war, in der ich auch war. Aber ich glaube, insgesamt komme ich da ganz gut weg und werde, glaube ich, als freundlich und wohlwollend beschrieben.
Wir möchten heute natürlich ganz, ganz viel zur mündlichen Prüfung im zweiten Staatsexamen erfahren und da möglichst viele hilfreiche Tipps für unsere Zuhörerinnen mitbekommen. Ich habe insbesondere noch eine Umfrage vorher bei Instagram gemacht und da haben uns viele Nachrichten erreicht. Ich glaube, wir können die ganzen Fragen gar nicht durcharbeiten, so viele waren es. Aber vorher würde ich gern aus eigenem Interesse noch wissen, hilft dir deine Vorerfahrung als Strafverteidiger in deiner jetzigen Position als Richter am Landgericht?
Definitiv.
In der Strafkammer?
Ja, definitiv.
Ja?
Also sie.
Inwieweit?
Natürlich hat sie bei der Staatsanwaltschaft auch geholfen, am Gericht auch. Es ist, ich glaube, ein ganz wertvoller Vorteil, wenn man einfach mal bei bestimmten Entscheidungen, die vielleicht der Verteidiger trifft, die ein Anwalt trifft, vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, warum macht derjenige das? Also ich glaube, wenn jemand wirklich nur als Richter tätig war oder ist, fehlt vielleicht in manchen Situationen mal so das Vermögen, sich in jemanden hineinversetzen zu können und das nachvollziehen zu können. Und ich glaube, das hilft weiter. Und natürlich hat es mir am Anfang auch eine wahrscheinlich größere Routine im Gerichtssaal gegeben als anderen Kollegen, die frisch von der Straße angefangen haben, bei Gericht zu arbeiten, weil einfach der Gerichtssaal für mich natürlich dann schon ein gewohntes Territorium war und was so karrieretechnisch oder was die Karriere angeht, für Richter und Staatsanwälte gibt es ja regelmäßig dann mal Beurteilungen, Überhörungssituationen. Ich werde nicht müde zu sagen, als Anwalt werde ich in jeder Sitzung überhört. Da ist derjenige, der entscheidet, ob er mich nochmal beauftragt, ist in jeder Sitzung dabei und deswegen ist es für mich dann vielleicht nicht was ganz so Ungewohntes, durch einen Beurteiler überhört zu werden und das ist ein Punkt, der einem vielleicht dann ja, so ein bisschen mehr Sicherheit gibt.
Sehr schön. Darüber müssen wir auch nochmal, denke ich, eine gesonderte Podcast-Folge machen, Jan, falls du Interesse hast. Ich merke, dass ich da so viel Interesse daran habe, auch da mal ein bisschen ein paar Insights von einem Verteidiger zu erfahren. Aber ich möchte jetzt unseren Zuhörerinnen die Möglichkeit...
Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, um nur den Punkt noch zu vervollständigen. Natürlich hat man sich auch nicht nur Freunde gemacht als Strafverteidiger. Also es hat vielleicht auch den einen oder anderen Nachteil begründet dann. Aber ja, also insgesamt hat es schon einen sehr positiven Aspekt gehabt.
Sollen wir mal direkt mit der ersten Frage starten? Ja, genau. Saskia, ich dachte, wir fangen mal ganz allgemein an mit dem Ablauf der mündlichen Prüfung zum Einstieg, damit wir das nochmal mit rekapitulieren.
Also meinst du jetzt, wie alles beginnt, wie nach der Prüfung der Ablauf ist? Möchtest du einmal besprechen?
Ja, genau, okay. Genau. Also das war tatsächlich mit auch eine Frage von meinen Followerinnen. Wie ist der Ablauf der mündlichen Prüfung im zweiten Staatsexamen?
Ich kann natürlich nur für Niedersachsen sprechen. Ich habe mich nie wirklich intensiv mit den Situationen in anderen Bundesländern auseinandergesetzt. Ich nehme an, dass es zumindest im Großen und Ganzen vergleichbar ist. Ansonsten korrigiert mich gerne, wenn es bei euch völlig anders ist. In Niedersachsen fängt die Prüfung mit einem Aktenvortrag an. Und der ist in Niedersachsen immer aus Anwaltssicht zu halten. Ich weiß, dass es teilweise, ich glaube in NRW ist es auch anders, da kann der Vortrag auch aus anderer Sicht gehalten werden. Bei uns ist es immer ein Vortrag aus Rechtsanwaltssicht, der eben dann dem entsprechenden Wahlfach des oder Wahlbereich des Kandidaten oder der Kandidatin entnommen wird. Normalerweise nimmt an der mündlichen Prüfung bei uns oder nehmen bei uns vier Kandidaten teil. Das heißt, es folgen dann eben vier Aktenvorträge erstmal. Also ein oder vielleicht nochmal einen Punkt weiter vorne angesetzt. Die Kandidaten müssen sich eine Stunde vor Beginn oder etwas mehr als eine Stunde vor Beginn des Aktenvortrags melden, haben dann eine Stunde Vorbereitungszeit für den Aktenvortrag. Dann werden sie von dem Vorsitzenden in den Prüfungssaal geholt, dürfen dann da ihre Sachen ausbreiten und dann geht der Vortrag los. Der Vortrag dauert 10 Minuten und im Anschluss an diesen Vortrag gibt es noch ein kurzes Vertiefungsgespräch. Das dauert in der Regel so 5 Minuten, nicht mehr als 10 Minuten. Ja, und dann darf der Kandidat oder die Kandidatin den Saal wieder verlassen, hat dann erstmal Pause, bis der Rest losgeht und dann hat die Kommission ein paar Minuten Zeit, um sich zu beraten, um sich Gedanken zur Notenfindung zu machen. Und dann folgt der nächste Aktenvortrag und das geht eben insgesamt 4-mal so. Und nach diesen 4 Aktenvorträgen kommen dann Prüfungsgespräche. Das sind bei uns 4 Stück. Ich weiß, das ist auch nicht überall so, aber bei uns gibt es ein strafrechtliches Prüfungsgespräch, ein zivilrechtliches Prüfungsgespräch, ein verwaltungsrechtliches Gespräch und ein Gespräch auch speziell aus Rechtsanwaltssicht, also ein anwaltliches Prüfungsgespräch.
Vielleicht ganz kurz, in NRW gibt es, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, tatsächlich nur 3, also in den jeweiligen Rechtsgebieten, aber sehr interessant.
Genau, das habe ich auch schon mal gehört, diese Anwaltsprüfung gibt es anscheinend nicht überall. Also bei uns gibt es die, viele werden ja auch Anwalt hinterher
oder Anwältin. Mich auch nicht an die erinnern, genau. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass die in Sachsen gewesen wäre.
Ja. In der Regel ist es so, also ich... Als Vorsitzender führe ich auch die Vorgespräche mit den Prüflingen in der Regel so ein paar Tage vor der Prüfung und bespreche da auch meist, wie die Reihenfolge der Gespräche sein soll. Der Klassiker.
Das ist auch interessant. Sorry, dass ich dich unterbreche. Das ist bei uns in NRW auch anders. Wir haben wirklich am Tag der Prüfung vorab das Prüfungsgespräch mit dem Vorsitzenden. Und wenn das erledigt ist, meine ich, bekommt man eben dann den Aktenvortrag ausgehändigt, geht dann in seinen Raum, hat die Stunde Bearbeitungszeit und die anderen kommen alle 15 Minuten quasi hinterher und dann fängt sie da von vorne an.
Also spannend. Genau. Ja. Also ich finde es ganz gut, so wirklich, also viele machen es hier einen Tag vor der Prüfung. Ich versuche immer so ein paar Tage dazwischendurch Platz zu lassen. Ist natürlich mal die Frage, wie es terminlich gerade passt. Bestell die Leute gerne zu mir ins Gericht ein, einfach weil es für mich zeitlich einfacher ist. Ich weiß, dass es für die Kandidaten nicht so schön ist, nochmal durchs Land reisen zu müssen und zu mir zu kommen. Aber ich glaube, dieses Gespräch, ich finde es sehr wichtig, um mich und auch um die Kandidaten vorzubereiten. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um den Kandidaten nochmal so ein bisschen Angst zu nehmen, auch vor dem, was auf sie zukommt. Genau, und da besprechen wir in der Regel auch die Reihenfolge der Gespräche. Und klassischerweise ist es so, dass das erste Prüfungsgespräch das Gespräch ist, aus dem Rechtsgebiet, aus dem der Aktenvortrag auch stammt. Weil einfach die meisten sagen, wir wollen dann jetzt mal strafrechtliche Vorträge haben, dann auch das Strafrecht abhaken können. Und genau, da gibt's, normalerweise machen wir so, dass wir dann 2 Prüfungsgespräche durchführen, dann eine Mittagspause machen und dann die beiden anderen Prüfungsgespräche. So klassischerweise prüft meist der Vorsitzende zuletzt, aber das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Ja, genau, die Prüfungsgespräche selbst dauern bei uns bei 4 Kandidaten 45 Minuten. Und was da den Aufbau oder die Reihenfolge angeht, ist im Prinzip jeder Prüfer auch eigentlich frei in der Gestaltung. Die meisten Prüfer nehmen dann halt irgendeinen Fall, kann irgendwas Aktuelles sein oder irgendwas, was man gerade selbst auf dem Schreibtisch liegen hat oder irgendwas, was man in der Zeitung gelesen hat oder ähnliches. Ich versuche mal erst so ein paar Aufwärmfragen in den Raum zu werfen, damit jeder einfach möglichst schnell irgendwas drankommen kann, irgendwas sagen kann. Ich glaube, für die Kandidaten ist es sehr unbefriedigend, da zu sitzen und minutenlang nichts zu sagen, weil irgendwie Kandidat 1 anfängt, den Riesenfall zu lösen. Deswegen finde ich es einfach gut, alle möglichst schnell mal so ins Spiel kommen zu lassen. Und dann, wenn diese Aufwärmrunde oder die Aufwärmrunden durch sind, dann gibt es in der Regel auch einen Fall. Und es lässt sich im Vorfeld nie so gut planen, wie weit man kommt, ob man mit dem Fall fertig wird oder nicht. Also ich versuche dann immer gewappnet zu sein, um noch ein paar Zusatzfragen stellen zu können. Manchmal kommt man auch nur bis zur Hälfte des Falls, weil man einfach dann doch Punkte findet, wo man merkt, okay, hier müssen wir mal ein bisschen genauer ins Detail gehen oder ein bisschen mehr dran arbeiten. Ja, das, da werden die Kandidatinnen und Kandidaten der Reihe nach dann in der Regel gefragt. Und ja, am Ende der Prüfungsgespräche gibt es dann nochmal eine etwas größere Pause, weil die Kommission dann rechnen muss. Wenn die Noten höher sind, dauert das Rechnen eben länger, aber so sind wir alle nicht im Kopf rechnen. Und dann folgt die Bekanntgabe der Noten. In der Regel noch eine kurze Begründung, zumindest eine Begründung der Noten aus den Aktenvorträgen, die eben den Großteil einen großen Teil der Note ausmachen. Dann gratulieren wir den Kandidatinnen und Kandidaten zum erfolgreichen Bestehen der zweiten Staatsprüfung. Und dann ist der Tag für die Beteiligten in der Regel vorbei.
Das wäre so der Ablauf insgesamt.
Gut. Eine weitere Frage war, wie kann man sich am besten auf die mündliche Prüfung vorbereiten? Was wären also deine Tipps? Ich habe mir zum Beispiel Protokolle geholt,
ja,
und da eben schon mal gesehen, wie meine Prüfer so sind und was sie gern fragen und mich auf jeden Fall auf das aktuelle Geschehen konzentriert. Also zum Beispiel hatte ich auch da ganz viel LTO gelesen damals zu dem Zeitpunkt. Genau, was würdest du empfehlen?
Ja, ich glaube, das sind schon zwei ganz, ganz wichtige Sachen. Also Protokolle halte ich für sehr, sehr wichtig, wobei man manchmal die Aussagekraft nicht überbewerten darf. Also es gibt manchmal Protokolle, in denen steht, der Prüfer war sehr zurückhaltend in der Notengebung oder sehr streng oder ähnliches. Man darf nie außer Acht lassen, dass die Note ja nicht ein Prüfer gibt, sondern dass es eben eine Kommission von bei uns vier oder eben drei Prüfern gibt. Und der Fachprüfer schreibt in der Regel am wenigsten mit. Also das heißt, ich führe das Gespräch, habe gar nicht viel Zeit, um mir viele Notizen zu machen. Natürlich mache ich ein paar Stichpunkte, aber die anderen Prüfer schreiben ganz, ganz viel mit. Und deswegen haben die auch einen ganz wesentlichen Einfluss bei der Notenfindung hinterher. Und wenn dann hinterher vielleicht mal irgendwie nicht die besten Noten rauskommen, dann kann das vielleicht gar nicht an dem eigentlich super wohlwollenden Prüfer liegen, sondern an der sehr zurückhaltenden restlichen Kommission. Genau, aber Protokolle geben halt schon mal einen wichtigen Hinweis darauf, was ein Prüfer regelmäßig prüft. Es gibt sicherlich Prüfer, die bestimmte Standardfragen haben. Versuche Fälle vielleicht ein- oder zweimal, aber nicht häufiger zu prüfen, weil dann wird es irgendwann langweilig. Und es ist ja auch, also reines Protokoll auswendig lernen kann keine Vorbereitung sein. Aber natürlich liefert das vielleicht auch einen Tipp, ob ein Prüfer sagt, okay, ich prüfe Sachen, die aktuell in der Zeitung stehen, die aktuell in der Rechtsprechung relevant sind oder ähnliches. Genau, deswegen auf jeden Fall Protokolle angucken, auf dem Laufenden bleiben, was so vorgeht, was vielleicht aktuell gerade in der Tagespresse passiert. Vielleicht auch mal gucken, was so an dem Gericht des Prüfers oder an dem, wo auch immer der tätig ist, passiert. Ich habe eine Prüfung gehabt, das war kurz, also bei uns läuft gerade ein großer Strafprozess, sag mal, wegen Ungereimtheiten bei Abgaswerten eines Autobauers, der hier in der Nähe seinen Sitz hat. Und ich glaube, man kann sich denken, worum es da geht. Und wenn ein Richter in einer Wirtschaftsstrafkammer dieses Gerichts eine mündliche Prüfung hat, dann sollte es für die Kandidaten nicht überraschend sein, dass es dieses Verfahren gerade gibt. Deswegen einfach mal informieren, was läuft aktuell so ab, was könnte möglicherweise drankommen. Ganz wichtiger Punkt.
Wo kann man sich da am besten informieren? Ich überlege, bei uns gibt es ja nur die Gerichtstafel. Da könnte ich jetzt, wenn ich mich informieren würde, halt jeden Tag hinstellen und quasi schauen, was gibt es gerade für öffentliche Verhandlungen. Ansonsten
lokale
Pressemitteilungen.
Genau, oder? Also einfach mal die Lokalzeitung googeln. Ne? Wenn der Prüfer am Landgericht Braunschweig ist, dann vielleicht mal Braunschweiger Zeitung googeln und gucken, was da so, oder einfach Landgericht Braunschweig googeln und gucken, was da für News gibt.
Manchmal stehen da tatsächlich ja Verhandlungen, die stattfinden werden oder die gerade erst.
Also ich hatte mal eine Kandidatin, von der weiß ich, die hat bei uns im Gericht angerufen und gefragt, was ich so mache. Das find ich schon wieder so ein bisschen grenzwertig. Aber okay, also ich kann natürlich verstehen, dass man da diese Unsicherheiten beseitigen möchte. Aber also bei mir ist es ganz häufig so, dass ich entweder Fälle nehme, die ich selbst auf dem Tisch habe, aber man hat nicht immer passende Fälle, aber man hört einfach häufig von den Kollegen in der Kaffeerunde oder ähnliches passende Fälle. Ich kriege von meiner Frau ganz häufig mal Ideen serviert für die mündliche Prüfung. Die ist Strafrichterin an einem Amtsgericht hier in der Nähe. Die hat dann vielleicht mal Fälle, die eher so passen für die mündliche Prüfung als am Landgericht. Und genau, aber also man darf es auch nicht überbewerten. Viele Prüfer nehmen dann auch Fälle aus irgendwelchen, aus Zeitungen, aus Zeitschriften oder aus manchmal auch aus Aktenvorträgen, die mal gelaufen sind. Aber es ist eben zumindest ein Punkt, der einem vielleicht helfen kann, ein bisschen mehr Sicherheit zu gewinnen.
Ja, Okay, also wir halten fest, auch ein Backup-Check ist sehr wichtig der Prüfungskommission, dass man da mal schaut, wer ist das, da vielleicht mal was googelt, in die Geschäftsverteilung reinschaut und da sich mal ein bisschen schlau macht. Das könnte genau, da auch nochmal ein richtiger
Geschäftsverteilung,
Hinweis
sein. Ob das sein muss, weiß ich nicht, aber vielleicht einfach mal googeln. Manchmal hat man den Prüfer, der irgendwie zufällig an dem Kommentar über das Thema so und so mitgeschrieben hat, da kommt vielleicht sowas ran. Und ich glaube, unabhängig davon, ob es drankommt oder nicht, also es gibt vielleicht einfach ein bisschen Sicherheit, wenn man sagt, man räumt mögliche Überraschungen aus. Also ich glaube, ein ganz wichtiges Thema oder ein ganz wichtiger Tipp zur Vorbereitung auf die Prüfung ist eben, man muss ja mal gucken, wo man steht. Das sind alles Leute, die jahrelang studiert haben und im Referendariat waren, die ganz oft gezeigt haben, die können Jura, sonst wären sie nicht da in der mündlichen Prüfung. Und niemand wird dann erst die Zeit vor der mündlichen Prüfung nutzen, um alle juristischen Feinheiten von Grund auf zu lernen. Ich glaube, das Wichtige ist, sich selbst in die Lage zu versetzen, dieses Wissen auch möglichst gut abrufen zu können und Ängste zu beseitigen, Hemmungen zu beseitigen und einfach alle Unsicherheiten auszuräumen, die es irgendwo gibt. Und deswegen, also Protokolle helfen Unsicherheiten auszuräumen. Einfach mal googeln, was vielleicht derjenige macht oder was an dessen Tätigkeitsort so abläuft. Was ich ganz, ganz hilfreich finde, ist einfach mal sich vorher die Örtlichkeiten anzugucken, wenn es irgendwie geht. Also eine mündliche Prüfung vorher mal als Zuhörer mal sich anzugucken, um zu gucken, wie ist der Ablauf, wie sind die Örtlichkeiten, wo muss ich hin, gibt es da einen Parkplatz oder muss ich mit dem Auto erst einen Parkplatz suchen? Das sind einfach Punkte, wenn ich da anreise und denke, oh Gott, hoffentlich finde ich jetzt einen Parkplatz, ich weiß gar nicht, ob ich da parken kann oder nicht, dann mache ich mir unnötigen Stress und der hindert mich selbst so in der Leistungsfähigkeit, die ich am Prüfungstag habe. Deswegen, also das Gebäude angucken, gucken, von wo muss ich da wohin laufen, wo muss ich mich melden und einfach mit möglichst wenig Fragezeichen in den Prüfungstag reingehen.
Okay.
Basics angucken, also mein Tipp zur mündlichen Prüfung, nicht irgendwie die, natürlich, wenn man merkt, da ist irgendjemand, der Spezialist für irgendein Thema, klar, guckt euch das an, aber vor allem Basics, 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 also irgendwie so Basic-Skripten oder Karteikarten, denn natürlich werden in jeder Prüfung irgendwie Basics abgefragt. Basics kann ich immer schnell unterbringen als Zusatzfragen oder Standarddefinitionen oder ähnliches und das sind, glaube ich, aber die Punkte, wo die auch am meisten negativ hängen bleiben bei der Kommission, wenn ich merke, irgendjemand hat eine ganz schwierige Frage, mit der kommt er nicht klar, aber der kann irgendwie argumentieren, sei es drum, der hat das richtige Ergebnis nicht gefunden, aber der argumentiert. Aber wenn jemand einen Verwaltungsakt nicht definieren kann oder eine Wegnahme oder ähnliches, das sind dann irgendwie Sachen, wo man sich fragt, ja, also, und das sind Punkte, die bleiben aber negativ hängen und die können einem so einen Tag eher versauen. Deswegen, also das, ja, Basics angucken und
du hast das gerade gesagt, wahrscheinlich ist es, soll man sich auch nochmal klar machen, dieses Prüfungsgespräch dauert jeweils 45 Minuten und du sitzt da mit drei anderen Kandidaten. Das heißt, die Zeit, in der du überhaupt dein Wissen mitteilen kannst, ist ja wirklich sowieso so begrenzt und das ist mir auch nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass ich gedacht habe, okay, was kannst du da eigentlich präsentieren? Das ist wirklich so wenig, dass du eigentlich darauf achten musst, dass deine Gedanken ganz klar sind. Und genau. Ich glaube, da schließt sich auch gut die nächste Frage an. Was ist denn eigentlich besonders wichtig oder worauf legt man als Prüfer Wert? Was sind so die Kriterien?
Ja, darf ich da eine Sache noch sagen, weil die gehört auch unbedingt zu den Tipps zur Vorbereitung, aber deckt sich auch ein bisschen mit dem vielleicht. Also vielleicht der allerwichtigste Punkt nochmal, Aktenvorträge üben.
Das wollte ich gerade sagen, ja, das habe ich mir gerade als Notiz aufgeschrieben.
Aktenvorträge sind, ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder wie es in anderen Ländern ist, aber bei uns macht der Aktenvortrag einfach einen brutal großen Anteil der Gesamtnote aus. Der Aktenvortrag zählt bei uns mehr als eine Klausur oder fast so viel wie zwei Klausuren. Und der Aktenvortrag ist eben immer auch das, man sagt immer schön, die Visitenkarte, die man abgibt am Beginn der mündlichen Prüfung. Also die natürlich sieht die Kommission auch, was die Kandidaten oder Kandidatin für Vornoten hatten in den Klausuren. Wie aussagekräftig, die sind immer eine andere Frage. Aber jeder stellt sich mit seinem Aktenvortrag vor. Und das ist, glaube ich, für die, unabhängig davon, dass die Vortragsnote einfach mega viel ausmachen kann, ist dieser Aktenvortrag einfach auch so ein bisschen die Einladung an die Kommission. Leute, mit mir könnt ihr arbeiten, mir könnt ihr irgendwie gute Fragen stellen, bei denen ich Punkte sammeln kann. Deswegen wäre das ein ganz wichtiger Punkt.
Dazu anknüpfend, es war, bevor wir nochmal zu deiner Frage gekommen, sagst, ja, nur weil es gerade ganz gut passt an der Stelle, wie wichtig sind die Vornoten? Also für den Prüfer? Das hat jemand auch mitgestellt.
Ja, also ich würde sagen begrenzt. Denn, also ich glaube, die Vornoten sind einfach eher für die Kommission hilfreich, für die Frage der Orientierung. Wo möchte derjenige hin und um was kämpft er jetzt? Und also ich würde mal behaupten, dass ich niemand bin, der irgendwie die Endnoten sowieso nicht, aber auch die Arten der Fragen, die man dann stellt, an den Vornoten festmacht. Denn ich erlebe es ganz oft, dass man Leute in der mündlichen Prüfung hat, die erstens bunt gemischte Vornoten haben. Also die Spannweite bei den Klausurnoten kann einfach riesig groß sein. Da ist das Bild sowieso nicht aussagekräftig. Und letztlich sind die Klausurnoten eben auch nur so eine Momentaufnahme. Ne? Und dann kann einfach mal jemand irgendwie im Strafrecht einen schlechten Tag haben oder im Zivilrecht irgendwie das Bombenthema getroffen haben, was er irgendwie gerade vorher mal am Arbeitsplatz hatte. Und das heißt aber für mich nicht, dass ich dann sage, okay, da hat jemand 4 Punkte im Strafrecht, dem stelle ich jetzt lieber mal keine schwierigen Fragen. Also ich glaube, für die Frage, wie sehr kann ich mit den Leuten arbeiten, ist dieser Aktenvortrag wirklich ausschlaggebend, wobei natürlich auch ein Aktenvortrag, der nicht gut läuft, irgendwie nicht heißt, der Tag wäre jetzt im Eimer. Aber wenn dieser Einstieg halt glückt, dann haben, glaube ich, die Prüfer einfach auch große Lust oder wissen, okay, da kann ich wirklich mal die Fragen stellen, die Spaß machen. Also die Spaß machen im Sinne von, da kann ich mal jetzt ein Fachgespräch führen mit demjenigen. Und das ist halt das, was am Ende im Gedächtnis bleibt und was Punkte liefert. Dann. Also.
Das wurde auch gefragt, ob die Note des Aktenvortrags oder wie der gelaufen ist, ob das dann auch letzten Endes sich auf das Gespräch auswirkt. Und da hast du ja gerade gesagt, nein, ja, ein erster Eindruck, ja, aber danach gibt es nochmal eine neue Chance.
Ja, genau. Also, und ich glaube, manchmal, ja, wie soll ich es jetzt sagen? Also, die Note ist nicht das entscheidende Kriterium für den Rest der Prüfung, aber es ist einfach eine schöne Möglichkeit, um der Prüfungskommission einen Eindruck zu liefern. Ne? Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass einem ein guter Vortrag eben auch Selbstsicherheit liefert für den Rest der mündlichen Prüfung. Und also ich habe es einmal erlebt, da hat wirklich ein Kandidat im Aktenvortrag 18 Punkte bekommen dann auch. Und natürlich hat der auch gemerkt, dass die Kommission dann zufrieden war mit dem, was er da gemacht hat. Und wenn man 18 Punkte im Vortrag bekommt, das war so, wir saßen als Kommission nach dem Vortrag und dachten, okay, wir haben eigentlich überhaupt nichts zu kritisieren. Das war alles super, es war großartig. Und dann können wir auch nicht irgendwelche Punkte abziehen von 18.
Ja. Wow, vielleicht ganz
normal. Finde ich aber auch stark, muss ich sagen.
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Falls derjenige zuhören sollte. Vielleicht aber noch mal ganz kurz, da haben wir auch in unserer letzten Folge drüber gesprochen. Wir haben ja auch Zuhörerinnen, die vielleicht nicht in der Juristenwelt zu Hause sind. Ja. 18 Punkte ist einfach, ja, was soll man sagen, der Sechser im Lotto plus Zusatzzahl und ich weiß nicht, wahrscheinlich noch irgendwas, was dazu kommt. Eine Seltenheit,
ja.
Und deswegen definitiv. Wirklich sehr hervorhebenswert.
Ja.
Ich denke aber, Saskia, diejenigen, die Nicht-Juristen haben schon vor... Ja. Welcher Minute sind wir jetzt? Die haben schon vor 20 Minuten abgeschaltet. Ach so. Wahrscheinlich.
Ja, okay, das stimmt. Okay, da hast du
25 recht. Minuten. Alles klar, dann machen wir mal eben weiter mit der nächsten Frage. Gibt es No-Gos?
No-Gos.
Ganz ehrlich, komm. Was ist das absolute No-Go? Ich komme in der Jeans dahin und mit bauchfreien Top.
Das macht ja keiner.
Das passiert aber nicht. Also tatsächlich, also ich spreche das häufiger auch mal im Vorgespräch dann an oder ich wurde auch früher mal von Referendaren gefragt, was soll ich denn anziehen in der mündlichen Prüfung? Und also natürlich wissen, glaube ich, alle, dass man sich irgendwie dem Anlass dieses Tages angemessen kleidet. Aber also sicherlich erlebt man da eine gewisse Bandbreite. Ich habe persönlich noch kein No-Go erlebt, muss ich sagen. Also viele kleiden sich sehr doch zurückhaltend, muss ich mal sagen. Ich glaube, es ist immer wichtig, Leute sollen sich ja so kleiden, dass sie sich irgendwie sicher und wohl fühlen. Wenn es jetzt im Sommer sehr warm wird im Prüfungssaal, dann darf man gerne da Sakko oder was ich was ablegen. Ich glaube, ich habe auch im Sommer aber noch keine Kandidatin gesehen, die da irgendwie im Spaghetti-Trägerkleid irgendwie aufläuft oder ähnliches. Ich glaube, Frauen kleiden sich eher zurückhaltender als Männer, muss ich mal sagen, in der mündlichen Prüfung. Also klar, für Männer steht irgendwie fest eigentlich, wir tragen irgendwie einen Anzug und Krawatte. Aber manche Kandidaten haben dann doch da, ich sag mal, so ein bisschen Mut dazu, knallbunte Socken anzuziehen oder ähnliches. Oder eine Krawatte, wo man sagt, Frauen kleiden sich manchmal so wie auf Omas Beerdigung, etwas flapsig gesagt, aber wie gesagt, niemand muss sich extravagant kleiden. Die Leute sollen da Sicherheit haben, sollen natürlich seriös wirken, das machen aber auch alle. Also ich hab kein No-Go erlebt, also bislang.
Vielleicht allenfalls, wenn man den Aufbau des Aktenvortrags nicht richtig hat, weil das ist ja etwas, das man ja schon gut vorbereiten kann, ne, wo man sagt, okay, das ist die Struktur, das wäre vielleicht, oder sowas, wo ich denken würde, okay, das...
Ja, na klar, also, dass die Leute wissen, wie der Aktenvortrag aufgebaut ist, auch das ist halt ein Punkt. Ich muss mir überlegen, zum Aktenvortrag könnte ich ganz viel sagen, aber ich glaube, die Zeit schreitet auch schon fort. Also, aber so zum Thema No-Go vielleicht eher, was mich manchmal so stört in der mündlichen Prüfung, wenn Leute einfach ohne Sinn und Verstand im Gesetz blättern. Also gerade wenn ich vielleicht eine Frage stelle, die irgendwie ein aktuelles Tagesgeschehen betrifft, zu irgendeinem Fall, der irgendwo gerade in der Zeitung stand oder irgendwo gelaufen ist, und Leute fangen an in ihrem, ja, damals hieß er noch Schönfelder, Habersack heißt er jetzt, richtig? Habersack zu blättern. Ich denke, du wirst jetzt nicht im Gesetz finden, was der BGH gerade entschieden hat oder ähnliches. Natürlich verstehe ich, dass man irgendwie denkt, oh Gott, ich möchte nicht drankommen, ich möchte mich hier verstecken und ich möchte möglichst nicht hier Unkenntnis offenbaren müssen. Und dann denkt man, wenn ich jetzt so...
Das ist nicht so...
Wenn ich jetzt blättere, dann bin ich beschäftigt. Dann nimmt er mich nicht dran, weil er denkt, ich mache was Sinnvolles, ich suche gerade. Aber da sollte man schon aufpassen, dass das zu dem passt, was dort gerade besprochen wird. Und da vielleicht nochmal weiter.
Ja, gut, andererseits vielleicht ja auf Sicherheit, ne? Also ja. Man hat dann etwas, wo man sich dann ranhangeln kann, genau, vielleicht.
Man hält sich an irgendwas fest auch dann. Aber ich glaube, letztlich ist es irgendwie so eine Art Verstecken. Und wie Saskia auch schon gesagt hat, man hat irgendwie so ein paar Minuten Zeit, nur indem man ein bisschen präsentieren kann. Und die Zeit sollte man irgendwie auch nutzen. Und ich glaube, sich irgendwie zu verstecken, genau, noch nicht dran zu kommen. Also, wenn man gar nichts sagt, am Ende des Tages ist irgendwas falsch gelaufen. Aber ja, irgendwo das Mittelmaß finden. Ne? Ich habe eine Geschichte mal gehört, die habe ich nicht selbst erlebt, aber ist vielleicht aber auch so ein kleiner Punkt. No-Go, da hat eine Kandidatin irgendetwas gesagt und dann wurde die Frage weitergegeben an die nächste Kandidatin und die hat erstmal unaufgefordert gesagt, warum das falsch war, was die Kollegin vorher gerade gesagt hat.
Oh, das wollte ich auch noch ansprechen, die Kollegialität unter den Prüflingen, wie wichtig die ist. Ja, sehr spannend.
Also ich glaube, die Prüflinge, in der Regel kennen die sich nicht, manchmal kennen die sich, manche kennen sich manchmal. Natürlich möchte jeder irgendwie mit dem bestmöglichen Ergebnis rausgehen, aber ich glaube, um dieses bestmögliche Ergebnis zu erzielen, ist es einfach auch hilfreich, wenn man da gesundes Arbeitsumfeld hat, wo man irgendwie weiß, da ist jetzt nicht jemand, der mir im nächsten Moment dann vorhält, was ich alles falsch gemacht habe. Ich glaube, das hilft natürlich jedem weiter. Also natürlich kommt es in jeder Prüfung vor, dass irgendwie Fragen weitergegeben werden, weil jemand eine Frage vielleicht nicht gleich beantworten kann. Auch in dem Fall keine Panik kriegen, das ist irgendwie nicht das Ende der Welt. Jeder Prüfer hat irgendwie seinen Fall oder seine Marschroute und möchte irgendwie mit dem Fall weiter vorankommen und gibt Fragen weiter und dann kann jemand anderes etwas beantworten, was jemand vorher nicht sagen kann. Aber ich glaube, dass man da irgendwie, vielleicht, wenn es im schlimmsten Fall sogar nicht mal der Kommission aufgefallen ist, dass irgendwelche Fehler rausgestellt werden, die vorher jemand gemacht hat,
geht gar nicht.
Halte ich eher für unpassend, sagen wir es mal so. Also.
Ja, oder auch reinreden, oder? Also ich glaube, oder sich so präsentieren, dass man eigentlich unbedingt diese Antwort jetzt mitteilen möchte. Also ich glaube, das kommt doch wahrscheinlich auch nicht so gut an bei einem Prüfer, oder?
Das ist immer so ein bisschen die Frage. Also wie signalisiert man dem Prüfer, ich weiß was? Es kommt häufig vor, ja, irgendjemand sitzt da und hat eine Frage gestellt bekommen und er oder sie kann diese Frage gerade nicht beantworten. Und der Prüfer möchte natürlich dann diese Frage beantwortet haben und irgendjemand anderes weiß es. Und es gibt dann Leute, die melden sich dann, ich glaube auch melden ist also eigentlich eher unerwünscht in Prüfungen. Es gibt Prüfer, die sagen, bitte melden Sie sich, wenn Sie es wissen. Aber ich glaube, da einfach sich offen zu zeigen, also aufrecht dem Prüfer, der Kommission zugewandt zu sitzen, zu sagen, okay, ich bin hier empfangsbereit, ich mit mir kannst du arbeiten, das hilft manchmal schon weiter, ne? Weil die es nicht wissen, die gucken ins Gesetz und blättern und diejenigen, die Kommission aufmerksam angucken, sind vielleicht eher die sagen, ich möchte die Frage haben, ich möchte die Frage beantworten.
Okay, ich habe noch zwei Fragen.
Das ist die nächste Frage.
Ja. Okay, ich stelle noch einen und danach noch du. Gibt es Tipps, womit sich gute Punkte holen lassen, Jan Hendrik?
Ja, naja, also natürlich erstmal, indem man die Fragen beantworten kann, aber indem man auch zu Transferleistungen in der Lage ist und indem man eben zeigt, man hat nicht nur Wissen, was man da abspulen möchte und kann, sondern man kann eben auch argumentieren und man kann abwägen und ja, verschiedene Argumente entwickeln und gegeneinander abwägen. Also wie Wissensfragen sollten irgendwann alle beantworten können. Definitionen kann man irgendwie im Regelfall. Natürlich gibt es die wirklich guten Punkte dann, wenn es irgendwie schwierige Fragen sind, wo es um Argumentationen geht. Aber das ist etwas, was man begrenzt vorher steuern kann. Also ich glaube, da ist einfach der wichtigste Punkt, ruhig zu bleiben, aufmerksam zu bleiben, nie Panik zu bekommen, wenn irgendwas passiert in der mündlichen Prüfung. Der Tag geht immer noch weiter. Es gibt immer noch Möglichkeiten, Punkte zu holen. Aber ja, gut vorbereiten, alle Fragezeichen ausräumen, die man vorher ausräumen kann. Und dann läuft der Rest auch schon selbst.
Ich hatte oder ich lasse bei meinen Referendaren regelmäßig auch Aktenvorträge abhalten, auch gerne mehr als einen, weil ich das auch sehr wichtig finde, dass man sich einfach auch auf die Situation rechtzeitig einstellt und das möglichst viel übt. Man kann das ja auch mit der eigenen Arbeitsgemeinschaft machen, die man vielleicht privat gründet. Das haben wir so gemacht in dem Kreis. Und mein Referendar wollte damals von mir wissen, ich konnte sie aber nur begrenzt beantworten, weil ich nicht in der Prüfungskommission bin, wie wichtig die Rhetorik sei. Also wird auch erwartet zum Beispiel, dass man den Aktenvortrag auswendig kennt. Ich glaube, das ist nicht machbar in der Vorbereitungszeit, ja. Und wie wichtig ist die Rhetorik, also insbesondere dass die Sprache möglichst fließend ist beispielsweise?
Ist schon wichtig, aber nicht als reiner Selbstzweck, sondern ich glaube, es erleichtert einfach der Prüfungskommission auch dem Vortrag zu folgen und wirklich alles aufzunehmen, was der Kandidat rüberbringen möchte. Wenn jemand einfach alles stumpf irgendwie abliest, das kommt eh nicht so gut, aber wenn jemand alles runterrattert ohne Pause, mit Maschinengewehrtempo und ohne irgendwelche Abschnitte mal sinnvoll zu untergliedern, ist einfach die Gefahr groß, dass vielleicht die Kommission doch mal irgendwas dann, soll natürlich nicht passieren, aber irgendwas überhört und man hinterher sagt, Mensch, das hat er doch eigentlich gesagt, aber niemand hat das mitbekommen, weil er so schnell drüber weggegangen ist. Deswegen, wenn ich das rhetorisch gut rüberbringen kann und dadurch eben auch kenntlich kann, okay, hier sind die Problemstellen, hier sind die Schwerpunkte, dann ist das natürlich eine wichtige Schlüsselqualifikation, aber es hilft einfach auch, all das bei der Kommission ankommen zu lassen, was man ankommen lassen möchte. Soll ich dazu noch ein paar Sachen sagen, zum Aktenvortrag insgesamt vielleicht?
Komm, oder? Noch. Okay. Abschließend, mach das. Gerne noch mal ein paar Tipps, genau.
Also das sind so meine Tipps, die ich eigentlich immer gerne den Kandidaten mitgeben möchte. Das Wichtige ist, der Aktenvortrag besteht aus verschiedenen Abschnitten. Also bei uns ist es in der Regel so, es gibt eine Einleitung, dann gibt es die Sachverhaltsdarstellung, dann gibt es in der Regel einen Entscheidungsvorschlag oder eine Empfehlung, dann gibt es die rechtliche Würdigung und dann gibt es nochmal am Ende sowas wie eine Antragstellung oder ähnliches. Bitte zwischen diesen Abschnitten Pausen machen. Das hilft der Kommission, aber auch einem selbst zu wissen, wo bin ich eigentlich gerade. Nicht einfach so von einem Punkt in den nächsten, anfangen, kleine Pause, Ruhe, die Zeit hat man. Also nächster Abschnitt. Wenn es irgendwie standardmäßige Einleitungsfloskeln gibt, diese bitte verinnerlichen, auswendig lernen. Das hilft einfach schon, dieses passive Wissen irgendwie zu aktivieren und abzurufen. Den Sachverhalt bitte nicht mit unnötigen Zahlen, Daten, Fakten überfrachten. Also da auch mal Mut zu haben, einen Zeitpunkt, der vielleicht nicht relevant ist, weil es vielleicht nicht auf irgendeine Zustellungsfrage oder ähnliches ankommt, nur grob darzustellen. Nicht am 25.07.2023, sondern im Juli 23 oder Mitte 23 oder ähnliches. Mhm. Keine Angst haben, auch aufs Nachgespräch zu verweisen. Gerade wenn die Zeit eng wird, zu sagen, darauf gehe ich gerne im Nachgespräch ein, wenn noch Bedarf besteht oder ähnliches. Und bitte nicht vergessen, vor einem sitzen 3 oder 4 Leute, die sind alle für die Note zuständig und deswegen auch versuchen, zu allen diesen Leuten Augenkontakt zu halten. Ja. Natürlich ist es schon mal ein Pluspunkt, wenn man nicht nur auf sein Blatt guckt, sondern wenn man zumindest den Berichterstatter anguckt, dann nach vorne guckt. Aber die anderen Leute fühlen sich gerne so, oder fühlen sich dann schnell vielleicht ausgegrenzt oder nicht ganz für voll genommen oder wertgeschätzt, wenn ich die nicht einmal in meinen Blickkontakt einbeziehe. Und wann ist der beste Zeitpunkt dafür? Die Sachverhaltsdarstellung. Denn den Sachverhalt kennt die Kommission und die rechtliche Würdigung, die konkret erarbeitet wird, kennt die Kommission nicht. Das heißt, gerade beim Sachverhalt macht sich die Kommission am wenigsten Notizen. Deswegen kann man den Punkt eher nutzen, um mal den Blick durch die Runde zu werfen und die rechtliche Würdigung hinterher dann, wenn man da eben ein bisschen mehr runtergucken muss auf sein Blatt, okay, aber dann hat man vorher zumindest der Kommission gesagt, ich sehe, dass ihr alle da seid, ich weiß, dass ihr alle an meiner Notengebung beteiligt seid und deswegen möchte ich euch gerne in meinen Vortrag einbeziehen.
Okay, super spannende Tipps hast du gegeben, einen tollen Überblick geschaffen. Ich glaube, für unsere Zuhörerinnen, die alle gerade in der Situation sind, ist es auf jeden Fall eine sehr wertvolle Folge. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Jan-Hendrik.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und allen Prüflingen viel Erfolg. Genau.
Ja.
Bis zum nächsten
Mal. Vielleicht sehen wir uns.
Genau. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.